Also die Frage der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, um ein profitables und damit auch zukunftssicheres Maklerunternehmen zu haben.
Wie er das sagt, Dr. Hans-Georg Jensen, ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim BDVM. Inwiefern ist also die strategische Ausrichtung eines Maklerhauses ein wertbestimmender Faktor bei der Bestandsübertragung? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Askompakt-Podcast Die Bestandsübertragung erfolgreich meistern. Ja, und mit an Bord heute, und da freue ich mich wieder sehr, haben wir unsere beiden Experten, die ihr Wissen rund um Bestandsübertragung und wertbestimmende Faktoren heute gerne mit uns teilen werden. Das ist zum einen Dr. Frank Baumann, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Sozietät Wolter Hoppenberg. Hallo, Herr Baumann.
Hallo, Herr Ströhl, grüße Sie.
Und zum anderen Dr. Hans-Georg Jensen, Rechtsanwalt und ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Hallo, Herr Jensen.
Hallo, Herr Ströhl.
Ja, schön, dass Sie beide wieder an Bord sind. Dann lassen Sie uns doch ein wenig Licht ins Dunkel der Frage bringen, nämlich inwiefern beeinflusst die strategische Ausrichtung eines Maklerhauses seinen Wert bei der Bestandsübertragung?
Ja, lieber Hans-Georg, ich habe in der Vergangenheit doch wiederholt mit Maklern zu tun gehabt, die sich vertiefte Gedanken über die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens machen und sich die ernsthafte Frage stellen. Erstens ist der Fortbetrieb meines Unternehmens strategisch richtig oder bietet es sich nicht möglicherweise in unruhigen Zeiten an, eher die Sicherheit der Anbindung an einen Versicherer zu suchen, also ein Mehrfachgeneralagent zu werden. Ja, und wenn ich jetzt mich aber doch für den Makler entscheide, wie kann ich denn dann eigentlich noch attraktiver werden? Einmal auch für meinen Kunden, wie kann ich noch attraktiver werden für einen Erwerber möglicherweise später oder eben halt auch für einen Nachfolger, wenn ich altersbedingt ausscheide? Das sind Dinge, die die Makler momentan sehr stark umtreiben, nach meiner Einschätzung. Wie siehst du das an dieser Stelle?
Also die Frage der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, um ein profitables und damit auch zukunftssicheres Maklerunternehmen zu haben. Aber ich will noch mal kurz auf den ersten Aspekt eingehen. Stichwort, das war hier mehrfach Generalagent, also die Agentenlaufbahn. Dazu muss man natürlich nochmal deutlich machen, dass der Bestand eines Agenten nicht ihm gehört, sondern dem Versicherer. Das heißt, wenn man überhaupt so agieren möchte wie ein Makler, muss man als Agent, als Mehrfachagent erstens Verhandlungsmacht haben und zweitens dann eben auch vergleichbare Regelungen durchsetzen. Hat aber immer noch den Nachteil, dass man keine Beziehung zum Kunden hat, keine rechtliche Beziehung zum Kunden hat, wie ein Versicherungsmakler, dem der Kunde in Anführungsstriche gehört, der einen Maklervertrag hat. Und insofern ist das ein deutlicher Unterschied. Und deshalb halte ich Versicherungsmakelei nach wie vor für sehr zukunftssicher, was diese Frage der Ausrichtung betrifft. Die Konzentration auf Kundengruppen führt natürlich dazu, dass man professioneller wird. Wenn man professioneller wird, dann spricht man die Kunden natürlich auch besser an. Und das wiederum führt natürlich dann auch dazu, dass man sich seinen, ich sag mal, Ruf aufbaut. Und das zieht dann natürlich auch nochmal neue Kunden mit hinzu an. Das führt auch dazu, dass man insgesamt profitabler ist. Wenn man als Versicherungsmakler, ich sag mal, von Unternehmen aus der Bauwirtschaft bis hin zu Kfz-Betrieben, von Heilpraktikern bis hin zu, was weiß ich, Rechtsanwälten versichert, dann wird man natürlich sich so ein bisschen aufreiben, weil jede Branche ihre Besonderheiten hat. Man braucht länger, um Deckungskonzepte zu verstehen, zu verarbeiten. Und insofern macht eine gewisse Fokussierung schon Sinn. Und das wiederum führt dann auch dann dazu, dass man effizientere Geschäftsprozesse installieren kann. Es ist ja nicht umsonst so, dass häufig gesagt wird, dass Makler, die nur so Klein-Kleingeschäft machen, sich dabei zum Teil dann eben auch verzetteln.
Siehst du, das ist ja eine ähnliche Situation, wie wir Anwälte sie auch haben. Es gibt ja dort auch den Generalisten, der über den Markt breit aufgestellt ist und den Spezialisten, der im schmalen Segment unterwegs ist und ja dort eben halt eben sehr stark spezialisiert arbeitet. Siehst du da eine ähnliche Parallel und bedeutet das möglicherweise auch eine bessere oder eine schlechtere Verhandlungsposition, wenn ich das Unternehmen veräußere? Man könnte ja zum Beispiel daran denken, wenn ich stark spezialisiert bin, dann sind meine Konkurrenten auch nur wenige, und dann ist es vielleicht schwerer, auch einen passenden Nachfolger zu finden.
Also ich glaube schon, dass eine Parallele hier auch zu den Anwälten oder zu vergleichbaren Berufen besteht. Und ich sehe auch nicht, dass es schwieriger wird, ein solches Unternehmen dann zu veräußern oder zu übergeben. Weil selbst wenn es weniger Unternehmen gibt, die in der gleichen Art und Weise arbeiten, besteht doch bei vielen und vor allen Dingen auch größeren Maklern das Bedürfnis, das Gebiet, was sie abdecken, abzurunden. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man eine Spezialität hat, wie zum Beispiel die Versicherung von Architekten und ein größeres Maklerunternehmen, hat es dort ein gewisses Loch festgestellt, dann wird man natürlich auch für solche Leute attraktiv und nicht nur für Konkurrenten, die eben in dem gleichen Segment tätig sind. Das hilft schon und insgesamt führt eine solche strategische Ausrichtung in der Regel dazu, dass der Wert auch steigt. Das setzt aber natürlich voraus, dass die strategische Ausrichtung auch in einem Geschäftsgebiet sich befindet, die Konzentration auf gewisse Kunden, die auch auf Dauer profitabel sind, nicht? Also wenn man vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, ha, ich will nur noch Bekleidungshersteller in Deutschland versichern, dann geht man natürlich mit denen unter, so will ich das mal formulieren. Das heißt, auch da eine gewisse Verteilung, um auch konjunkturelle Schwankungen auszugleichen, ist da sicherlich sinnvoll.
Es ist dann auch sicherlich sehr gefährlich, wenn man vielleicht sogar eine ganze Infrastruktur um bestimmte Mandanten, oder auch vielleicht sogar um einen Mandanten herum aufbaut, weil dann ja diese Spezialisierung auch automatisch eine Abhängigkeit schafft, die man ja eigentlich gar nicht, haben möchte. Das ist ja eine ähnliche Situation, wie du sie eben gerade beschreibst. Auch der Vertreter ist ja abhängig von seinem Versicherer. Und man will natürlich auf der anderen Seite die Abhängigkeit vom Kunden nicht schaffen durch Spezialisierung, sondern eben die Spezialisierung als solche ist ein Mehr. Das sehe ich auch so. Aber man muss halt aufpassen, dass man nicht zu spezialisiert dann unterwegs ist.
Ich habe bei Maklerbewertungen häufig, frage ich mal nach, was sind die 10 größten Kunden und wie stark ist deren Anteil am Geschäft? Und das wird mir dann aufgeblättert und dann ist natürlich klar erkennbar, wenn ein Kunde, sagen wir mal, 20, 30% des Geschäftes ausmacht, ist das wunderbar und man arbeitet mit dem auch wirklich toll zusammen. So, aber dieser Kunde hat jetzt auch ein Nachwuchsproblem. Er hat keine Kinder, die das Unternehmen übernehmen. Er verkauft das Unternehmen und auf einmal ist dann, was weiß ich, der Käufer dieses Unternehmens dann da. Der hat einen eigenen Versicherungsmakler, ich sag mal so einen typischen Großmakler E.ON, und dann wird gesagt, so, wir übernehmen das jetzt und dann ist man dieses Mandat los, obwohl man gute Arbeit geleistet hat und allem drum und dran. Das heißt, man muss dann natürlich auch sehen, dass in der Konzentration auf einzelne Kunden eben auch ein gewisses Risiko vorhanden ist. Und gerade weil in der gewerblichen Wirtschaft und gerade bei den Familienunternehmen eben die Nachfolge eben auch nicht überall sicher ist, muss man natürlich auch das mit in Rechnung stellen. Deshalb ist es ganz gut, wenn die 10 größten Kunden eben nicht 80% des Umsatzes ausmachen.
Bei dem Thema strategische Ausrichtung fällt einem natürlich automatisch auch das Thema der Vergütung ein. Einmal, welche Vergütung Mit welcher Vergütung arbeite ich, erfolgsabhängig auf Cottage-Basis oder auf Honorarbasis? Und die andere Frage, die sich dann natürlich auch stellt, wenn ich so eine Kundennähe durch auch die Spezialisierung herstellen will, geht diese Kundennähe dann auch so weit, Vergütungsfragen offen zu legen? Das ist ja ein Thema, was momentan ganz aktuell auch wieder diskutiert wird. Oder ist das vielleicht sogar eher schädlich für den Beratungsprozess?
Also die Offenlegung der Vergütung wird ja immer als toll gekennzeichnet, Verbraucherschützer reden Tag und Nacht davon, dass das mindestens erfolgen soll. Es führt natürlich dazu, das zeigen auch die Beispiele aus dem Ausland, dass der Beratungsprozess sich erstmal so ein bisschen verzögert, weil wenn der Kunde aufgeblättert bekommt, was man an Courtage für welches Geschäft bekommt, dann wird sich kein Kunde beschweren, wenn bei 70 Euro Privathaftpflichtversicherung die Courtage 10 Euro beträgt. Bei anderen Sachen kann das natürlich deutlich höher sein. Und dann fängt die Diskussion an. Und dann muss man dem Kunden erklären, dass das Courtage-System, so wie es bisher ist, ein mechanisches Vergütungssystem ist. Das heißt, man kriegt nicht den tatsächlichen Aufwand, das wäre ja beim Honorar, den tatsächlichen Aufwand vergütet, sondern es ist eine Mischvergütung. Und es gibt Fälle, da ist es so, dass der Abschluss extrem leicht ist. Man kriegt die volle Vergütung und es gibt auch keinen Schadenfall. Und dann gibt es Fälle, da ist es schon schwierig, überhaupt zum Abschluss zu kommen. Berufsunfähigkeit für einen Fliesenleger. Nicht? Das ist nicht so ein Punkt, wo man sagt, ach, das ist ein Selbstläufer, das ist in 5 Minuten fertig. Da gibt es also solche Punkte. Und was man natürlich auch noch sehen muss, ist, dass über die Courtage natürlich auch die Schadenbegleitung abgewickelt wird. Und das ist natürlich so, nicht jeder hat einen Schaden, aber wenn er einen Schaden hat, dann muss er nichts extra bezahlen dafür. Ich denke an meinen eigenen Fall. Wir haben ein Reihenhaus gehabt, die Tochter unseres Mieters hatte Liebeskummer, hat im oberen Stockwerk einen Liebesbrief verbrannt und hat ihn aus dem Dachfenster auf die Dachziegel gelegt. Dort ist er runtergerutscht in die Regenrinne, war noch ein bisschen Laub und in der Regenrinne nach oben ist das Feuer gegangen und darunter war die Styroporisolierung und es hat dazu geführt, dass 4,5 Reihenhäuser abgebrannt sind. Und selbst ich als Anwalt, der solche Fälle intellektuell komplett abwickeln kann, war sehr froh, dass wir einen vernünftigen Architekten hatten und einen guten Sachverständigen, des Versicherers, und einen Versicherungsmakler, weil die Schadenabwicklung eben so arbeitsaufwendig ist und man natürlich selbst als Jurist nicht in der täglichen Praxis drin ist, wohin was wie überwiesen wird und so weiter und so weiter. Und das ist ein Punkt, den viele Leute nicht, vor Augen haben, was es bedeutet, jemand beim Schaden an seiner Seite zu haben, der die Abwicklung unterstützt und ihm auch die Arbeit wegnimmt. Und insofern, das nochmal zu erklären, kostet sehr viel Zeit. Mit dem jetzigen System, läuft man also wesentlich besser. Und deshalb, kann ich auch nur, gerade was das Gewerbliche und das Privatkundengeschäft betrifft, deutlich machen, dass die Courtage als Leitvergütung, aus meiner Sicht das sozialere Vergütungsinstrument auch ist.
Ja, das ist ja eine ähnliche Situation eigentlich auch wie bei uns Anwälten, wo ja auch die Vergütung auf Basis der gesetzlichen Vergütung eine Mischkalkulation ist. Und ich glaube, in dem einen wie dem anderen Fall ist ja auch das viel größere Problem, dass man Transparenz über den Umfang der Dienstleistung herstellt, die ein Versicherungsmakler ebenso wie ein Anwalt erbringt. Das ist in der Tat, wie du es gerade auch beschrieben hast, ja ganz, ganz vielen Leuten, den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht so präsent, was man da alles leistet und was eben halt alles auch bezahlt ist, schon durch die Courtage. Also wahrscheinlich müsste man eher den Umfang der eigenen Leistung offenlegen als die Frage der Vergütung. Möglicherweise ist der Kunde dann sogar froh, wenn er nicht mehr über die Vergütung sprechen muss, weil er dann fürchtet, er müsste eigentlich viel mehr zahlen, wenn er wüsste, was oder wenn er weiß, was alles geleistet wird. Das stimmt.
Es ist ja auch so, dass viele Makler auch in ihrer Selbstdarstellung eben auch deutlich machen, wie ihr Leistungsspektrum ist, welche Spezialisten sie haben. Und gerade Makler, die in Spezialecken unterwegs sind, haben eben auch echte Spezialisten und das ist sehr, sehr, sehr selten zu bekommen. Und deshalb können sich Kunden also froh schätzen, dann an einen solchen Makler auch zu geraten. Genauso ist es bei Anwälten.
Ja, vielen Dank für die Expertise und damit, Herr Baumann, Herr Jensen, ja, verabschieden wir uns für heute und ja, freuen uns auf die nächste Episode. Und damit, ja, ciao, ciao.
Wiederschauen, tschüss.
Tschüss.